Vor uns haben schon unsere Väter und Vorväter geglaubt. Diese Melodie, die ist nicht besonders alt, die ist nicht Jahrhunderte alt, aber die Melodie und Text sprechen ja eine Sprache aus der Vergangenheit. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir im Grunde nicht vergessen dürfen. Wir stehen in einer langen Reihe von Menschen, die geglaubt haben, gelebt haben nach dem Wort Gottes und auch gestorben sind nach dem Wort und Willen Gottes. Manche sogar haben mit ihrem Leben für ihren Glauben bezahlt und sind so zu Märtyrern geworden. Um des Bekenntnisses, um Gottes Willen. Das ist etwas, was uns auch und gerade an diesem Sonntag auch immer vor Augen stehen muss. Wir haben hier das Rad nicht erfunden. Gleichzeitig sind wir aber heute im 21. Jahrhundert aufgerufen, die uralten Wahrheiten zu übersetzen und zu dolmetschen in die heutige Zeit hinein. Denkt an eure Schulkameraden, an eure Nachbarn zu Hause, denkt an eure Kolleginnen und Kollegen. Die Schwierigkeiten haben, wenn sie solche alten und wahren Dinge hören, wie die Rede vom dreieinigen Gott, da haben wir ja schon Schwierigkeiten. Und so will ich heute den Gottesdienst nutzen, um einige Gedanken über diese Zusammenhänge euch zu sagen. Aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, das ist das Schlusskapitel des 2. Korintherbriefs, das ist tatsächlich der Briefschluss des 2. Korintherbriefs, hören wir die drei Verse 11 bis 13. Zuletzt, Brüder und Schwestern, zum Schluss also, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss, es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und da haben wir sie alle drei. Christus, Gott und den Heiligen Geist. Im 2. Korintherbrief nebeneinander genannt, alle auf einmal. Und der 2. Korintherbrief ist eines der frühen, also der ältesten Dokumente im Neuen Testament. Das heißt, das hat schon sehr früh in der Christenheit gelebt und ist nicht irgendwie eine Entstehung aus späterer theologischer Zeit. Paulus schreibt es tatsächlich an die Korinther und erwähnt in einem Atemzug Vater, Sohn und Heiliger Geist oder hier in der Reihenfolge Sohn, Vater und Heiligen Geist. Jetzt ist die Frage, was hat das mit uns zu tun? Geht uns das was an? Zunächst erstmal muss man sagen, wer kann das eigentlich erklären und verstehen? Gott ist einer. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder ist Gott drei? Mathematisch haut das nicht hin. Eins ist gleich drei. Theologisch bei Gott ist das richtig. Ein Gott, drei Personen in Einheit. Woran liegt das? Warum ist das so? Es liegt daran, dass unser Gott, den wir anbeten, an den wir glauben, sich so offenbart hat. Und in der Bibel von sich so Zeugnis abgelegt hat. Die Bibel ist Gottes Wort. Menschen haben das aufgeschrieben und sie haben von diesem Gott, an den wir glauben, so geschrieben. Sie haben von Gott, dem Schöpfer, geschrieben. Ganz am Anfang der Bibel. Der Vater, von dem wir alle herkommen, von dem diese Welt herkommt, der das Licht durch sein Wort aus Finsternissen schuf. Wo vorher nichts war, stand später eine ganze gut, sehr gut geschaffene Welt da. Das ist der Vater. Der Vater hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Auch davon berichtet uns die Heilige Schrift. Im Übrigen, schon im Alten Testament ist vom Knecht Gottes die Rede in Jesaja 53 etwa. Das ist nicht nur eine Erscheinung aus dem Neuen Testament, es ist ein gesamtbiblisches Zeugnis. Schon im Alten Testament ist vom Sohn Gottes die Rede. Und im Neuen Testament natürlich. Er, dieser Sohn Gottes, ist der Fokus der Bibel sozusagen. Da kristallisiert sich alles, da kommt alles zusammen, da laufen die Fäden der Bibel zusammen in dieser Person, Jesus Christus, der offenbarte Gott, Mensch, Gott, der Mensch wird. Ganz wichtig. Und die Bibel spricht vom Heiligen Geist. Und das auch nicht nur im Neuen Testament, sondern auch schon im Alten Testament kennt sie den Atem Gottes, den Geist Gottes, der über den Wassern ursprünglich geschwebt hat und der später der Schöpfergeist ist und der die Welt beseelt und belebt, alles, was lebt. Der Geist, den der Schöpfer seiner aus Erde geformten Kreatur in die Nase bläst und daraufhin wird es der Mensch, wird es belebt. Der Geist, der uns bis heute belebt und lebendig macht und begeistert zum Glauben und zum Leben. Ja? Auch der Heilige Geist im Alten und im Neuen Testament mit seinen Wirkungen und seiner Kraft beschrieben. Und es ist ein Gott, der so und so, und wir haben zu Pfingsten dieses Fest ja gefeiert. Da kommt Gott im Geist zu uns und wirkt in dieser Welt, in uns, durch uns, aber durchaus auch außerhalb von uns. Gott sei Lob und Dank, dass das Wirken des Geistes nicht nur an uns Menschen gebunden ist, sondern dass der Geist weht, wo er will. Wir haben es gesungen, er weht, wohin er will und fährt, wohin er will und mag und stark macht, was da niederlag. Trotzdem noch einmal die Frage, was hat das jetzt mit uns zu tun? Könnten wir nicht auch glauben, ohne das alles? Unser Glaube ist so, wie er ist, gerade durch unseren Glauben an Vater, Sohn und Heiligen Geist. So kompliziert, so unverständlich. Denn wir reden hier an dieser Stelle von einem Geheimnis. Und dieses Geheimnis soll auch ein Geheimnis bleiben. Das Geheimnis, dass drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott sind. Dafür lachen uns andere Religionen aus, die auch mit der Bibel zu tun haben. Sie stoßen sich daran. Sie sagen, das kann nicht sein. Aber Gott hat sich so offenbart. Und es steht uns ja nicht zu, die Offenbarung Gottes, nur weil es in unseren kleinen Kopf nicht reinpasst, die Offenbarung Gottes beiseite zu schieben. Und das ist der Sinn dieses Geheimnisses, genau dieser Punkt. Ich kann es euch nicht erklären. Ihr habt Theologie studiert, ja, aber das kann ich euch nicht erklären. Ich kann euch nur erklären, dass genau das der Sinn der Dreifaltigkeitslehre ist. Wir verstehen Gott nicht. Gott ist größer als unser Verstand. Ist auch vollkommen nachvollziehbar. Denn Gott hat uns geschaffen, nicht wir haben Gott geschaffen. Wir sind ein Produkt Gottes. Vollkommen klar, dass wir den Schöpfer nicht in Gänze verstehen. Das Zeugnis von Vater, Sohn und Heiliger Geist, dieses Geheimnis, das trinitarische Geheimnis, heißt es in der Theologie. Ganz ehrlich, das stutzt uns zurück auf das, was wir sind. Auf Geschöpfe Gottes. Das macht das mit uns. Und es gehört zu unserem Glauben, dass wir uns das sagen lassen. Wir sind nicht das Maß der Dinge. Gott ist es. Wir sind nicht die, die alles durchschauen und erforschen. Wir können sehr viel durchschauen und erforschen, unsere eigene DNA entschlüsseln und, was es alles gibt, bis ins Weltall hinein und in den Mikrokosmos hinein. Ja, wunderbar, denn wir sind ja Geschöpfe Gottes. Das hat er in uns angelegt. Aber Gott verstehen, das ist uns nicht gegeben. Ein kleiner Hinweis auf eine kleine Begebenheit aus dem Garten Eden. Dort kommt die Schlange zur Frau und spricht die Versuchung aus, die es für den Menschen gibt. Ihr werdet sein. Ihr werdet sein wie Gott. Und das ist eine Lüge. Natürlich ist es eine Lüge. Aber auf diese Art und Weise ist der Mensch seit jeher versuchlich, versuchbar. So kann das Böse in uns Raum gewinnen, durch die Überheblichkeit und unsere Selbstzuschreibung, wir wären schon gerne Gott. Die Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes, dass Gott einer ist und uns in drei Personen begegnet und trotzdem einer ist, die stellt uns zurück auf den Boden der Tatsachen. Gott ist der Schöpfer, Gott ist Gott und du und ich, wir sind Geschöpfe und wir leben von seiner Gnade. Und dann möchte ich an dieser Stelle den Apostel Paulus zitieren, der in seiner sauer erworbenen Lebensweisheit dann schreibt, dass Gott ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Das schafft uns Frieden in unseren Herzen und in unseren Seelen. Unruhe schafft es, wenn wir sein wollen wie Gott, wenn wir nicht aufhören können, mehr zu wollen und immer mehr. Das macht uns unruhig, macht uns krank und kaputt, bringt uns von Gott weg und treibt unsere Gemeinschaft auseinander. Dem Moment, wo wir Gott Gott sein lassen und unsere Position erkennen, als Geschöpfe, die dankbar annehmen, was Gott ihnen gibt. In dem Moment haben wir Frieden. Oder können wir jedenfalls Frieden. Und das ist in unserer heutigen Zeit, wie wir ganz sicher merken, ganz viel wert. Ganz viel wert. In einer friedlosen Zeit, die geprägt ist vom Aufbegehren, von dem Willen, mehr zu sein, als man eigentlich ist. Lasst uns unseren Gott anbeten als das, was er ist. Und indem wir Gott anbeten, stellen wir uns auf die richtige Stufe. Nüchtern, besonnen und ehrlich. Wir sind Menschen. Wir sind Gottes Geschöpfe. Gott sei Lob und Dank. Wir dürfen in seiner Hand sein. Gott ist nicht in unserer Hand. Wir sind in seiner Hand. Das befreit uns ja. Ich will meine Predigt deshalb auch nicht sonderlich ausdehnen. Man kann über den dreieinigen Gott ganz viel sagen. Ja? Und ich könnte eine theologische Vorlesung halten. Das will ich aber nicht machen. Sondern ich glaube, ich habe mir überlegt, was trägt es denn aus für unser heutiges Leben hier in Berlin, Friedrichshain im 21. Jahrhundert, so wie das hier ist. Und dann muss ich sagen, es ist das, dass wir Frieden haben und dass wir unsere Identität kennen. Wir wissen, wer wir sind, Geschöpfe Gottes. Das macht was mit uns. Gibt uns irgendwie so eine, also so empfinde ich es, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt mir eine Freiheit, es nimmt alles Protestieren und diesen Unfrieden nimmt es von mir weg. Es macht mich zu einem Menschen, der sich fokussieren kann auf das, was er in diesem Leben sein soll und sein will und sein darf durch die Gnade Gottes. Macht mich frei zu meinem Tun. So empfinde ich das. Ich könnte verstehen, wenn jemand sagt, ich bin da nicht, wo du bist. Natürlich muss nicht jeder da sein, wo ich bin. Vielleicht möchte jemand etwas anderes sein oder ist nicht zufrieden mit dem. Dann lass dich warnen, versuch nicht, wie Gott zu sein. Damit sind Menschen schon gescheitert, ganz am Anfang der Geschichte. Versuche, du selbst zu sein. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, zur Entfaltung zu bringen. Öffne dich für Gottes guten, heiligen Geist. Ich denke, das ist wie der gute, heilige Geist ist im Alten Testament sehr oft mit Wasser verglichen. Ströme in der Wüste, oder das muss ja gar nicht gleich ein Strom sein. Ich denke an einen warmen, sanften, dauerhaften Sommerregen. Wenn der fällt, dann atmen die Pflanzen des Feldes auf, werden richtig saftig grün und strecken sich und erstarken. Man kann ja fast zugucken dann. Der Boden fängt an zu duften, die Erde fängt an zu duften, wenn dieser Regen fällt. So, wir erleben das alle viel zu selten jetzt, gerade in Zeiten von Klimawandel. Aber das gibt es. An sowas denke ich, wenn ich an den Heiligen Geist denke. Das ist etwas, was Gott uns schenkt und was Gott möchte für unser Leben. Gott möchte nicht, dass du dich verbiesterst und verrennst in deine Pläne. Gott möchte, dass du sein Kind bist und dankbar dafür bist. Und was Gott in dein Leben hineinlegt, Gutem, vielleicht auch an Schwerem, das nimm aus seiner guten Hand. Gott meint es nicht böse mit dir. Er hat dich lieb. Deshalb offenbart er sich dir und mir, uns allen, als Schöpfer, als Vater, als Retter, als Sohn eben und als die Kraft, die uns lebendig macht, die unser Leben zum Ziel führt. Und das lass geschehen. Die Korinther waren eine ziemlich bunte Truppe, geprägt von dem Hafen, dem großen Hafen, Mittelmeerhafen in Korinth. mit all dem, was diese Hafenwirtschaft mit sich bringt. Sie macht Menschen reich, unglaublich, unanständig reich, und sie macht Menschen arm und beutet Menschen aus. Vom Hafenarbeiter bis zur Prostituierten, es gab es alles in Korinth. Auch übrigens in der Gemeinde. Und die Gemeinde war damit ein Spiegel der Stadt Korinth. Und die Korintherbriefe spiegeln das auch wieder. Und Paulus schreibt zwei Briefe an die Korinther, den ersten und den zweiten. Wir wissen das, darin wird ein Konflikt sichtbar, den Paulus mit den Korinthern hat. Die Korinther stellen ihn als Apostel in Frage. Paulus argumentiert und redet darüber. Und warum die das machen, das hat einen einfachen Grund. Paulus weist sie auf ihre Fehler hin im ersten Korintherbrief. Zum Beispiel, dass beim Abendmahl die Reichen kommen und die Mahlzeit einnehmen, sich satt essen, während ihre eigenen Sklaven zu Hause noch aufräumen und, was weiß ich, die Steine und die Waren schleppen müssen und einstapeln und dann erst, wenn sie Arbeit getan ist, zum Gottesdienst kommen dürfen. Dann ist aber vom Abendmahl nicht nur Brot und Wein, sondern auch all die anderen guten Gaben aufgegessen. Und während die Reichen sich ihre dicken Bäuche halten, ich meine, das ist ja auch, muss man irgendwie mal sagen, gilt ja auch mir. Während die Reichen sich ihre dicken Bäuche halten und gar nicht mehr können, ist für ihre Armen, eigentlich ihre Sklaven, aus ihren Häusern, ist nicht mehr genug übrig, damit die ihren Hunger stillen können. Das ist die Kritik. Paulus sagt, ihr feiert nicht das Abendmahl des Herrn. Es ist irgendein Mahl, aber so kann man das Abendmahl nicht feiern, sondern es müsste ein Mahl sein, das einen Ausgleich zwischen Arm und Reich schafft, das wenigstens gleiche Chancen, satt zu werden, bietet für alle. Das ist unglaublich, ja. Damit trifft er den Nerv, und was machen die Korinther? Daraufhin erzählen sie, ach, Paulus hat uns gar nichts zu sagen. Wir kennen es, es ist extrem pubertierend, ja. Die Korinther pubertieren. Und Papa Paulus sozusagen, jeder von uns hat es gemacht, wir waren alle mal jung und mit uns haben sie es auch gemacht, wir haben alle Kinder sozusagen, wir kennen das Problem. Und in diesem Feld bewegt sich Paulus. Und an dieser Stelle, ganz zum Abschluss dieser gesamten Diskussion, dieses Streites, den er da auch führt mit den Korinthern, da ist klar, mahnt Paulus zum wiederholten Male an Frieden, an Einigkeit und so. Und dann kommt er um die Ecke mit diesem letzten Gruß, dass er sie der Gnade Gottes anbefiehlt. Paulus weiß eins, reden hilft nichts. Manchmal ist das so. Schreiben hilft auch nichts, obwohl ein Brief in der damaligen Zeit von Paulus geschrieben oder jedenfalls diktiert, vermutlich ein Brief schon ein mächtiges Wort ist, dass Briefe, das war nicht so wie wir heute, nicht so eine Nachricht, die man irgendwo reintippt, ne? Das war teuer, das Material, um überhaupt einen Brief schreiben zu können, dann konnte nicht jeder schreiben und dann war es auch noch eine wichtige Leistung, den Brief tatsächlich über viele hunderte Kilometer noch zum Empfänger direkt zu bringen. Das war also nicht selbstverständlich, wenn dann so ein Brief ankam und so. Und in diesem Brief macht Paulus seine Ermahnungen zur Einheit und zum Frieden und alles. Verleiht er diesen Mahnungen Wichtigkeit mit dem Hinweis auf den dreieinigen Gott? Das ist für mich auch dieser Ausdruck, dass der Glaube an die Trinität, das ist etwas, vielleicht das Wichtigste in unserer Theologie. zu glauben, dass Gott einer und gleichzeitig drei ist. Ich sagte, das macht uns demütig und so weiter. Und gleichzeitig hier bei Paulus im 2. Korintherbrief macht es uns auch gemeinschaftsfähig, eben weil es uns alle auf eine Stufe stellt, als Geschöpfe Gottes, als geliebte, errettete Sünder und als erfüllte, mit dem Heiligen Geist erfüllte Kreaturen, die alle den Geist Gottes haben. Daran erinnert Paulus ganz zum Schluss in dieser verfahrenen und verstrittenen Situation, die der 2. Korintherbrief, man weiß es nicht, wahrscheinlich gar nicht klären konnte. Und dann erinnert Paulus an diesen dreieinigen Gott. Leute, wir sitzen alle in einem Boot. Wir alle sind von Gott geschaffen. Wir alle sind von Jesus Christus errettet. Wir alle sind vom Heiligen Geist erfüllt. Das eint uns und das kann uns nach vorne bringen. Amen.